Das ist das, was uns Kraft gibt, was uns in all den Herausforderungen auch weiter motiviert, einfach dran zu bleiben, auch wenn es mal nicht so einfach läuft, aber zu sagen, nee, wir tun es für unsere Patientin. Dafür lohnt es sich auch einfach, sich Mühe zu geben, gut zu rekrutieren.
Studiengeflüster, der Podcast für alle, die klinische Studien machen. Eine Kooperation der Roche Pharma AG und der Universitätsmedizin Göttingen. Ich bin Denise Gelke, dein Host für diesen Podcast.
Ich begrüße euch heute zur zweiten Staffel Studiengeflüster. Es ist endlich wieder soweit. Wir wollen heute hier eine sehr zentrale Frage oder zwei zentrale Fragen für euch beantworten. Wie wählt man richtig Studien aus und wie bekommt man die passenden PatientInnen für Studien? Und dafür begrüße ich heute Doro. Hallo Doro, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Denise, danke für die Einladung.
Du warst ja noch nicht bei mir im Podcast und deswegen, Doro, ist es jetzt hier für dich die Möglichkeit, dich mal vorzustellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie bist du zu klinischen Studien gekommen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Doro Schindowski und ich arbeite seit 2010 im Brustzentrum an den Kliniken Essen-Mitte. Und es war damals schon direkt eine meiner Hauptaufgaben, das Studiensekretariat aufzubauen. Ich bin von Hause aus medizinische Dokumentarin, aber arbeite seither jetzt als Studienkoordinatorin, mach Projektmanagement und ja, leite heute das gesamte Studienteam.
Und Doro, erzähl uns noch mal so ein bisschen von deinem Alltag in der Klinik. Wie viele Mitarbeitende hast du? Was ist so euer tägliches Business? Mit welchen Krankheiten arbeitet ihr? Wie sieht so euer Alltag aus?
Also es war damals schon, als wir das Brustzentrum gestartet haben, einer unserer Visionen und einer unserer Kernwerte, dass wir sagten, wir möchten ein gutes und starkes Studienzentrum werden, eben zugunsten unserer Patienten. Weil wir wissen einfach, Studien schaffen Leben. Und das ist so eine Motivation, toll, die uns einfach so durchträgt in allen tagtäglichen Herausforderungen. Und in dem tagtäglichen allerlei ist es einfach so schön, unseren Patientinnen Studien anzubieten, wo wir wissen, wir können dadurch eine bessere Lebensqualität, ganz, ganz oft auch eine bessere Lebenserwartung für sie bekommen.
Und mir ist immer wichtig, dass alle so ein bisschen wissen, du hast schon ein sehr großes Studienteam. Wie viele Personen leitest du in deinem Studiensekretariat?
Ja, wir haben heute so ein wunderbares Team mit 12 Mitarbeitenden. Wir teilen das so ein bisschen auf. Wir haben 3 Study Nurses, dann haben wir so 6 Dokumentare, 2 Projektmanager, Leute, die noch in Teilzeit sind, so
bunter Blumenstrauß.
Bunter Blumenstrauß,
ganz genau. Ihr arbeitet ja auch mit Flying Study Nurses zusammen. Also ihr habt schon wirklich ein Portfolio, was sich sehen lassen kann, finde ich. Also es ist ganz bunt, was du da alles jeden Tag managst.
Ja, es macht sehr ganz viel Freude, es sind auch ganz viele Herausforderungen, aber das ist eben wie im Leben,
ja,
wie das
absolut
Leben so spielt.
Okay, und dann schauen wir jetzt, bevor wir halt wirklich daran gehen, wie rekrutieren wir PatientInnen, ist es natürlich erstmal wichtig zu wissen, wie bekomme ich die richtigen Studien? Erzähl uns mal, wie ihr es vielleicht vor 10 Jahren gemacht habt und wie ihr euch entwickelt habt, wie ihr es heute macht.
Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema. Also ganz am Anfang, als wir neu waren, da war natürlich, wir haben den Kontakt zu den Sponsoren aufgenommen. Die wussten, da entsteht ein neues Brustzentrum. Wir haben geguckt, wo kann man als Prüfzentrum noch mit aufspringen, auf welchen Zug.
Wie habt ihr das gemacht? Weil das finde ich immer, das kenne ich von mir auch. Das sage ich, ja, da müsst ihr halt die Sponsoren kontaktieren, guckt, auf welchen Zug ihr noch aufspringen könnt. Wie kann man da rangehen, Doro?
Also generell, die Sponsoren merken ja, wo eine Klinik ist, wo ein wissenschaftliches Interesse da ist. Und dann ist man natürlich auch mit denen in Austausch, bei Kongressen, bei Tagungen. Das ist eben das eine. Zum anderen kann man aber auch einfach mal einen Sponsor anrufen, den Kontakt zu ihm aufnehmen und fragen.
Absolut. Ich habe auch in mehreren Abteilungen schon Studiensekretariate aufgebaut, wo auch noch nichts vorhanden war. Und da kann man sich wirklich freifühlen zu sagen, wir bauen hier gerade was auf, wir bauen neue Strukturen auf. Kommt mal vorbei, schickt mal eure Außendienstler vorbei, dass wir mit denen in Kontakt kommen und sagen, welche Ideen wir haben, wie wir jetzt hier das Studiensekretariat aufbauen. Das ist halt Akquise.
Ganz genau.
Also ganz klar. Und so hast du das vor 10 Jahren gemacht. Machst du das heute noch so?
Ja, mittlerweile ist natürlich vieles auch ein Selbstläufer. Und wenn ein Sponsor merkt, die Vorstudie ist am Zentrum gut gelaufen, man hat gut rekrutiert, den Prüfplan eingehalten, dann sind natürlich auch die Chancen sehr gut, dass man auch die Folgestudien bekommt. Und wenn das einmal eingestielt ist, dann läuft das in der Regel auch ganz gut.
Jetzt ist es ja so, ihr habt sicherlich ausreichend Studienangebote und man muss ja auch immer ganz viele Dinge beachten, wenn man richtige Studien fürs Zentrum sucht. Wie gehst du an deinem Zentrum vor, diese Selektion zu machen?
Für uns ist es immer wichtig, dass wir einfach ein sehr gutes Zusammenspiel haben mit unseren Sponsoren, mit der wissenschaftlichen Leitung unserer Klinik und uns als Studienkoordinatoren, dass wir einfach wissen, wir möchten so ein ausgeglichenes Studienangebot haben für Patienten, die gerade die Diagnose bekommen haben, für Patienten, die in der Erhaltungstherapie sind, aber auch Angebote für Patienten, die in der chronischen Therapiesituation sind.
Also weil, metastasiert auch.
Ne? Genau, richtig. Also nur das, was wir haben, können wir auch anbieten. Und damit gucken wir natürlich immer, was haben wir in Vorbereitung, was läuft aktuell. Und damit zu gucken, dass das einfach ein ausgewogenes Verhältnis ist.
Das hast du ja nicht alles in deinem Kopf, obwohl wo ich so, dich so sehe, ich glaube schon, dass du alles in deinem Kopf hast. Aber welches Tool nutzt ihr dafür, um diese Übersicht zu haben? Habt ihr eine Excel-Tabelle?
Ja, also wir arbeiten da ganz schlicht mit Excel. Also immer wenn eine Studienanfrage kommt, dann wandert die Studie da rein und dann arbeiten wir einfach so mit Kommentarfeldern und sagen, Feasibility ging dann und dann raus, die Verträge kamen da und so, dass man einfach auch im Vertretungsfall immer sehen kann, wo stehen wir genau in dieser Studienplanung, was läuft aktuell und ja, welche Studien haben wir so im Follow-up.
Ja, wenn du jetzt eine Studie angeboten bekommst, wie gehst du dann vor, um das nochmal für dich im Team zu gucken? Habe ich genug Personal? Habe ich überhaupt das Equipment? Hast du da für dich eine Prozedur beschrieben, wie du das alles so abfährst?
Also wir gucken zum einen erstmal wissenschaftlich darüber, also zusammen auch
der
mit meinem
Arzt
Chef.
Einfach genau. Drauf schauen.
Macht diese Substanz, wollen wir diese Substanz bei uns in der Klinik haben? Dann gucken wir rüber, was haben wir schon zum Beispiel für Konkurrenzstudien? Dann gucken wir natürlich schon, was kommt da auf uns zu? Haben wir die Manpower? Haben wir die Personalressource? Also das sind schon so verschiedene Bereiche, die wir da schon mal abfiltern. Dann haben wir das Patientenkollektiv dafür.
Kollektiv, ja. Ne?
Natürlich gibt es Studien, da weiß man schon von Anfang an, da werden wir nur 2-3 pro Jahr finden. Und dann gibt es Studien, da weiß man schon beim ersten Lesen, ja, das wird ein Selbstläufer. Also die Patienten sehen wir jeden Tag, das läuft.
Aber auch für die seltenen PatientInnen braucht man es einfach. Ne? Da sollten alle transparent sein. Wenn ihr nur 2 Patienten einschließen könnt, dann könnt ihr halt nur 2 Patienten einschließen. Und am Ende schaut man, ich bin immer ein Befürworter, sich nicht zu überschätzen, was die Patientenzahl an. Wenn es dann am Ende 2 Patienten mehr wären, so what?
Genau, ja. Nach oben geht immer. Aber natürlich ist es für einen Sponsor mega ärgerlich, wenn man sagt, ich bringe 20 Patienten ein und man schafft schlussendlich nur 4. Also so sollte es nicht sein. Also die Einschätzung am Anfang, das realistisch zu checken, ist auf jeden Fall wichtig.
Okay, dann haben wir jetzt alles abgefahren. Die Studie hat grünes Licht für die Rekrutierung der Patientinnen bei euch am Zentrum. Nimm uns einfach mal mit, Doro, wie ihr es alles so bei euch am Zentrum macht. Ich finde, ihr seid sehr innovativ mit euren Strategien.
Ja, also das ist auch wirklich ein spannendes Thema. Natürlich wünscht man sich immer, dass man zeitnah die erste Patientin findet. Das ist auch immer mein Tipp, alles gerade im Startprozess dran zu setzen. Sehr schnell die erste Patientin zu finden, weil man hat die Inhalte noch drauf, man weiß, wie die Studie funktioniert, alle sind motiviert. Und da ist unsere Strategie, dass wir gerade in der Startphase wirklich Gas geben, dass wir sagen, ich schreibe eine Rundmail, bitte beachten, Studie ist aktiviert. Dass also die ganze Klinik, auch unsere Breast Care Nurses wissen, die Case Manager wissen, eine neue Studie ist am Start. Dann haben wir morgens immer so Frühmeetings, wo Übergabe ist, wo wir berichten können. Den nutze ich auch gerne, dann zu sagen, hört nochmal, gestern habe ich euch eine Mail geschrieben, eine neue Studie ist am Start. Denkt in euren Sprechstunden bitte mit daran. Dann geht es natürlich weiter, dass man die Tumorkonferenz hat.
Früher habe ich noch nicht so gedacht, dass Study Nurses, Study CoordinatorInnen schon mit beim Tumorboard dabei sein sollten. Entweder in der Vorbereitung, dass sie die PatientInnen nochmal mitscreenen und gucken, könnte die fassen oder dass man sich einen Slot mit einem der Ärzte baut, dass man nochmal sagt, wir müssen hier nochmal drüber gucken. Wir haben 5 rekrutierende Studien. Wir schauen jetzt an, welche Patienten passen hier in dieses Projekt rein.
Genau, also was auch noch für uns ein sehr hilfreiches Tool ist, also je nach Studiendesign, dass wir auch unsere Datenbanken nutzen. Also wir haben jetzt wirklich das Glück, dass wir einen Statistiker haben. Dem kann ich sagen, wir haben eine Studie gestartet, zum Beispiel Erhaltungstherapie. Wir brauchen Patienten, die schon seit 2 Jahren die und die Substanz einnehmen. Und dann filtert er mir ab und sagt, ja, da gab es in den letzten 3 Jahren 70 Patienten zum Beispiel.
Der filtert euch das richtig
raus. Der filtert uns das raus. Also das ist auch Fleißarbeit, weil wenn der Statistiker uns dann die Analyse vorlegt, dann heißt es ja trotzdem, also wir gucken uns jeden Tumorbogen an, gucken das Alter, Begleitmedikamente der Patientin. Würde es denn überhaupt Sinn machen, diese Patientin jetzt zu kontaktieren? Aber wenn es so ist, dann tun wir das, rufen die Patientin an, sagen ihnen, ja, wir haben ein Studienangebot, was genau jetzt in ihre Situation passen würde. Haben dann auch gute Erfahrungen gemacht mit so kleinen Gruppenaufklärungen. In der Regel sind das dann so 5 bis 8 Patientinnen. Manche bringen auch noch ihre Angehörigen mit. Und in der Regel ist es dann, dass der Hauptprüfer eine kleine Präsentation hält, einfach patientenverständlich erklärt. Und dann haben die Patienten natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und danach geben wir natürlich dann die Möglichkeit noch zum Einzelgespräch für die Patientinnen, die das möchten. Also da ist dann alles drin.
Und wie habt ihr das für euch organisiert? Also der Arzt muss anwesend sein, sicherlich auch einer aus deinem Studiensekretariat. Es muss ja auch eine kleine Präsentation vorbereitet sein. Das muss ja sicherlich auch mit dem Sponsor vorab besprochen werden. Welche Daten dürft ihr vielleicht auch zeigen? Wie läuft das bei euch ab?
Wir machen das wirklich schlicht auch mit der Präsentation. Meistens haben wir ja auch vom Sponsor Materialien, die wir wirklich an Patienten auch rausgeben können, wo wir einfach nur kurz darstellen, sie kommen 10-mal ans Zentrum in dem Intervall. Das ist die Substanz, die wirkt so und so. Wir erwarten diesen Erfolg. Gibt es eine Fahrtkostenerstattung und all diese Punkte.
Ihr macht ja schon intern ganz, ganz viel, aber arbeitet ihr auch so mit Zuweisern, mit Selbsthilfegruppen? Gibt es bei euch so Ansätze dafür?
Ehrlich gesagt nicht so viel, weil wir doch Patienten haben, gerade mit der Brustkrebsdiagnose, die eigentlich an uns gebunden sind.
An das Brustzentrum gebunden sind und ihr sie sowieso schon seht. Ja. In vielen Erkrankungen ist es auch wichtig, an Selbsthilfegruppen heranzutreten, weil dort natürlich die Population auch aufläuft. Und ich denke immer, diese Optionen sollten Menschen auch kennen, wie man halt auch seine Patientenrekrutierung erweitern kann. Und arbeitet ihr mit Social Media? Macht ihr Social Media?
Wir hatten jetzt 1-2 Studien, die wir wirklich auf Instagram beworben haben. Also wirklich die Haupteinschlusskriterien in knapper, aber präziser Form transportiert haben, damit wir nicht wirklich dann Zulauf an Patienten haben, die schlussendlich gar nicht passen. Also man muss da sehr sorgsam vorbereiten. Also ich würde da auch immer den Sponsor vorab informieren.
Niemals in Eigenleistung da irgendwie auch. Das ist halt auch wirklich viele Regulatorien dahinter, was da veröffentlicht werden, in welcher Form, in welchem Kanal. Von daher holt euch den Sponsor einfach mit ins Boot. Der ist ja auch total daran interessiert, dass Patienten in das Projekt kommen, aber sowas muss man gut in Zusammenarbeit abstimmen.
Ja, sehr richtig. Und man muss aber auch vorbereitet sein, wenn der Rücklauf kommt. Also so ein Insta-Aufruf ist ja auch schon, je nach Studie, kann ja sehr motivierend sein. Und dann, ja, was mache ich denn jetzt, wenn plötzlich 70 Patienten sich melden und haben Interesse an der Studie? Wirklich, es muss gut durchdacht sein, auch dann in Folge.
Das heißt, wenn man sowas macht, also man muss es mit einem Sponsor besprechen, dann braucht man natürlich die Öffentlichkeitsarbeit seiner Klinik. Der Post muss halt auch wirklich strukturiert, fundiert sein. Und wenn dann auf die E-Mail-Adresse, die man dort angibt, 70 Menschen sich melden, braucht man natürlich eine Strategie, wie filtere ich die? Ne? Wer macht das? Habe ich die Manpower, Womanpower dazu? Und wie kontaktieren wir die? Die muss man ja wahrscheinlich anrufen. Dann braucht man vielleicht auch Arztbriefe. All solche Dinge passieren dann. kann. Und das ist schlecht, wenn man es Freitag 12 Uhr postet und dann ist so ein Wochenende dazwischen. Montag kommt man und man hat 70 E-Mails, was das angeht, zusätzlich noch im Postfach. Aber das ist total spannend. Ich denke, da darf sich auch jeder mal ausprobieren und gucken, für welche Projekte würde das relevant sein. Doro, hast du abschließend, bevor wir jetzt zu Hindernissen kommen, was Patientenrekrutierung angeht, noch etwas zu sagen, was für dich wichtig ist, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest?
Also ich möchte einfach alle motivieren, guckt in euren Zentren, was für Strategien für euch passen, was für Rekrutierungstools für euch dran sind. Sprecht mit euren PIs, mit euren Chefs zusammen als Studienkoordinatoren. Setzt euch zusammen und überlegt, wow, jetzt haben wir eine neue Studie, jetzt haben wir so eine spannende Substanz, die wir unseren Patientinnen anbieten können. Was können wir tun, damit wir schnell die erste Patientin finden? Überlegt euch Methoden, die zu euch passen, zu eurem Team und zu eurer Klinik.
Schön. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Probiert euch ein bisschen aus. Es ist auch manchmal so, dass man einfach ausprobieren muss. Da darf man einfach auch neugierig sein. Und es kann ja auch sein, dass man merkt, ach, das funktioniert bei uns nicht. Es funktioniert nicht, dass wir PatientInnen zu uns einladen. Das können wir gar nicht wupsen, weil wir gar nicht so viel Personal, so viel Vakanzen haben. Und ich finde, das ist eine gute Überleitung zu den größten Hindernissen für Patientenrekrutierung. Erzähl uns mal, was du so für euch identifiziert hast, was Patientenrekrutierung beeinflusst im negativen Sinne.
Also es gibt eine Statistik, da heißt es, dass nur 40% aller initiierten Zentren wirklich zum Erfolg der Studie beitragen, dass 30% aller initiierten Zentren wirklich nur ein oder zwei Patientinnen einschließen und 30% aller Zentren überhaupt keinen Patienten schaffen, in die Studie einzubringen. Also das finde ich schon eine sehr erschreckende Statistik. Und wir wollen ja eigentlich alles tun, damit wir zu den 40% der Erfolgreichen dazugehören. Wir dokumentieren immer, wie viele Patienten gehen pro Monat in welche Studie. Und dann sieht man auf einen Blick, aha, 3 Monate ist ihm gut gelaufen, seitdem ist überhaupt keine Patientin mehr reingekommen. Dann sieht man, das läuft kontinuierlich gut. Dann sieht man da Studien, da ist noch überhaupt kein Patient drin. Und dann nehmen wir uns eine Zeit, natürlich solche Rekrutierungshindernisse, nennen wir das gerne, einfach mal auch als Team zu eruieren und sich da einfach mal zu hinterfragen, woran liegt das denn? Warum konnten wir 3 Monate lang regelmäßig rekrutieren und warum ist es plötzlich abgebrochen? Gibt es vielleicht einen wissenschaftlichen Grund? Habt ihr als Ärztin schlechte Erfahrungen gemacht? Gibt es auch mehr Nebenwirkungen, als wir gedacht haben? Spricht die Substanz nicht so gut an? Oder die Studienkoordinatorinnen sagen, das Protokoll ist so kompliziert oder wie auch immer. Oder es ist einfach ein Knoten drin, dass man sagt, ja, nee, es hat gut gestartet, aber jetzt, wir wissen auch nicht mehr, worum es wirklich liegt. Also das kann so ganz verschiedene Gründe haben, warum eine Rekrutierung entweder überhaupt nicht ins Laufen kommt oder warum es mal gut angefangen hat und irgendwann stagniert. Und manchmal gibt es einfach auch einen Grund, den man dann mitunter auch mit dem Sponsor bespricht und einfach da im Austausch bleibt, woran es hängt.
Wenn wir das Beispiel nehmen, dass der Workflow also für den Patienten, aber auch fürs Studienteam einfach zu aufwendig ist, das merkt man erst nach dem 2., 3. Patienten, dass das irgendwie hier nicht richtig harmonisiert. Und manche Hürden kann man überwinden, dass man das halt auch wirklich spiegelt. Dann kann der Sponsor überlegen, ja, okay, das haben wir jetzt auch von 10 anderen Zentren gehört, müssen wir ein Protokoll-Amendment machen. Und ich denke, für Patientenrekrutierung ist es immer wichtig, eine patientenfreundliche Umgebung zu schaffen, dass die wissen, auf was sie sich einlassen, dass sie sich wohlfühlen, sicher fühlen. Und dafür sehe ich uns als Study-Nurse, StudienkoordinatorInnen auch, sie an die Hand zu nehmen, zu sagen, das ist deine Sicherheit und denen einfach an die Hand zu geben, das erwartet dich jetzt die nächsten 6 Monate und wir sind für dich erreichbar.
Also ich finde es auch einfach toll, dass wir so als Studienteam unseren Patientinnen einfach nochmal auch so eine Base in diesem ganzen Krankenhausdschungel anbieten können. Einfach auch so ein Ankommen, wo sie sagen, es sind so Menschen, die mich auffangen, die für mich weit die Dinge für mich planen, Untersuchungen vorbereiten.
Auch denken, mitdenken, wenn sie aufgeregt
ganz genau
sind. Ja.
Also das
Kleinigkeiten.
Wird uns auch so oft rückgespiegelt, dass sie sagen, wow, was war das für ein, sagen wir mal, therapeutisches Glück für mich, dass ich genau in diese Studie gekommen bin. Einfach so dankbar sind, auch für die Begleitung, die sie in den Jahren hatten. Manche fragen auch schon, haben Sie nicht noch eine Studie für mich? Ich würde gerne weiter bei Ihnen angebunden bleiben. Das ist das, was uns Kraft gibt, was uns in all den Herausforderungen auch weiter motiviert, einfach dran zu bleiben, auch wenn es mal nicht so einfach läuft, aber zu sagen, nee, wir tun es für unsere Patientin, damit sie eine bessere Lebensqualität haben, damit sie mitunter eine bessere Lebenserwartung haben können. Und ich denke einfach, dafür lohnt sich diese Aufgabe, diese Herausforderung. Und dafür lohnt es sich auch einfach, sich Mühe zu geben, gut zu rekrutieren. Weil nur das, was wir haben, können wir geben. Und was gibt's Besseres, als unseren Patienten eine innovative Therapie anbieten zu können, dass sie Medikamente bekommen, die sie außerhalb der Studie gar nicht kriegen könnten. Also und allein dafür, denke ich, lohnt sich eine gute Rekrutierung.
Ich danke dir, Doro. Ich glaube, wir haben heute rausgefiltert, dass Patientenrekrutierung kein Zufall sein darf, sondern dass Prüfzentren sich immer eine Strategie überlegen müssen, wie auch immer sie aussieht. Wir haben heute einen Blumenstrauß gegeben als Auswahl. Jeder darf sich die Blumen rausnehmen, die er für sich, für sein Prüfzentrum identifiziert. Doro, ich danke dir, dass du hier warst. Ich hoffe, ich darf dich zu einem neuen Thema bald wieder begrüßen im Podcast. Hat mir sehr viel Freude gemacht, bringst sehr viel Erfahrung mit. Und schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank und sehr gerne auf das nächste Mal.
An alle, die uns zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Gerne folgen, weitererzählen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.